Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag und herzlich willkommen. Der Blockbuster X-Men, der letzte Widerstand, der machte Ellen Page berühmt. Ein Jahr später dann kam Juno heraus, die Komödie über eine ungewollte Teenie-Schwangerschaft.
I could like have this baby and give it to someone that like totally needs it.
You should look in the Penny Saver.
They have ads for parents.
Yeah, desperately seeking spawn.
Ja, für Juno gab es einen Oscar. Page war 20. Vor 3 Jahren dann gab Page bekannt, transgender zu sein. Und nun ist die Autobiografie von Elliot Page herausgekommen. Und Elliot Page war auch bei einer Lesung in Berlin. Dazu gleich mehr. Außerdem hat das Filmfest München eröffnet, das zweitgrößte Filmfest Deutschlands. Den Ehrenpreis bekommt in diesem Jahr Barbara Sukowa. Sie ist zu Gast hier in Vollbild. Und wir widmen uns natürlich auch dem Abschied Harrison Fords von einer seiner großen Rollen von Indiana Jones. Pageboy, so heißt die Autobiografie von Elliot Page. Das Buch hat in den USA sofort die Bestsellerlisten gestürmt und auch ein enormes Medienecho ausgelöst. Zeitgleich ist es auch auf Deutsch erschienen. Es geht im Buch auch um die Schauspielkarriere des Hollywood-Stars, um die Oscar-Nominierung im Jugenddrama Juno etwa. Aber es geht vor allem viel um das innere Ringen, um den schwierigen Weg, das Coming-out als lesbische Frau Ellen Page und dann den Weg zum Transmann. Am Donnerstag war Elliot Page nun für eine Lesung in Berlin im Kino International. Und wie das war, das bespreche ich mit Christian Berndt. Christian, ich war auch da, hatte den Eindruck, es war eine große Fanveranstaltung, oder? Wie kam Elliot Page an?
Oh ja, der kam sehr gut an, der wurde richtig gefeiert.
Mark Waschke wird lesen und Elliot Page wird natürlich auch auf der Bühne sein. Und jetzt freue ich mich, begrüßen Sie bitte mit einem warmen Applaus alle Helden des heutigen Abends. Bühne frei.
Ja, das Team kam auf die Bühne und als dann Elliot Page kam, dann gab es erst richtig tosenden Applaus. Also man spürte so richtig, was für eine Bedeutung der für die queere Community hat. Also das Kino war voll von, glaube ich, aus dieser Community und im International. Und er ist ja auch der erste Trans-Schauspieler in der sogenannten A-Liga der Stars. Also entsprechend groß war auch das mediale Interesse. Auch und das Buch jetzt schon auf den Bestsellerlisten, auch in Deutschland, hörte man.
Die Veranstaltung war ja so eine Mischung aus Lesung, eben Mark Waschke hat gelesen und einem Gespräch mit Elliot Page. Welchen Eindruck hast du denn von Elliot Page bekommen? Hat sich der aus dem Buch mit dem jetzt irgendwie gedeckt?
Also erstmal, wenn man das Cover von dem Buch sieht, da sieht man Elliot Page mit Unterhemd, Kette, sehr maskulin, so gibt er sich auch auf den Fotos auf Instagram. Aber dann erlebte man einen völlig anderen Menschen. Also er ist 36, sah viel jünger aus, sieht aus wie ein etwas unsicherer Jungdarsteller, saß kerzengerade, da hörte der Lesung sehr aufmerksam zu. Man hatte das Gefühl, einen Menschen zu sehen, der doch sehr aufpasst, nichts falsch zu machen. Und das wiederum hat sich sehr, finde ich, gedeckt mit dem Buch, wo er beschreibt, wie er schon seit Kindheit eigentlich immer versucht hat, sich anzupassen, es allen recht zu machen. Wenn er Kleider tragen musste, hat er das gemacht. Und dann schließlich in Hollywood, wo er dann seine queere Identität verbergen musste und dann auch gehorcht hat.
Elliot Page, klar, ist als Schauspieler, du hast es ja gesagt, A-Schauspieler, eine Person des öffentlichen Lebens. Mein Eindruck im Buch war, da geht es dann doch sehr privat zu, oder?
Ja, absolut. So ist das auch rezipiert worden als ein sehr ehrliches, authentisches Buch. Und Elliot Page hat ja auch gesagt, er hatte keinen Ghostwriter. Und das merkt man im Buch auch tatsächlich an, weil es hat zum Teil Längen, dann keine Chronologie. Er hat gesagt, er wollte extra mit der Struktur des Buches zeigen, wie widersprüchlich sein Weg war. Einen Schritt vor, 2 Schritte zurück. Und das ist, manchmal weiß man gar nicht, wo man jetzt angelangt ist. Und dann schreibt er viel über seine Gefühle. Manchmal möchte man gern mehr über die Episoden hören, aber dann kommen 2 Seiten Gefühlsbeschreibung. Aber was ich wirklich sehr beeindruckend fand, ist diese Entwicklung, die er beschreibt, wie das ist, wenn man sich schon mit 6 Jahren als Junge fühlt, wenn man noch als Mädchen sozusagen gelesen wird. Er hieß Ellen damals und hat seine Mutter schon mit 6 Jahren gefragt, kann ich ein Junge sein? Sie meinte, nee, aber du kannst alles machen, was Jungs auch machen. Das ging ganz gut. Und dann kam die Pubertät und das beschreibt er als eine richtige Katastrophe. Also der Körper verändert sich und da kann man sehr eindrücklich, finde ich, nachvollziehen, wie das ist, wenn man seinen eigenen Körper hasst, ablehnt. Essstörungen sind dabei, er hat sich geritzt und die Selbstmordrate unter Transgender-Jugendlichen ist ja auch sehr hoch. Das kann man da sehr gut verstehen. Dann hat er sich versucht, die Brüste abzubinden und wollte eben ein Junge sein, wurde in der Schule auch gemobbt, deswegen, weil die Schüler ihn nicht einordnen konnten. Na, und dann ist die Schauspielerei für ihn tatsächlich eine Befreiung oder eine Rettung vielleicht sogar. Er wurde mit 10 Jahren bereits entdeckt, spielte im Kinderfilm und dann ging es ratzfatz und er war noch nicht 18, war er bereits in Los Angeles. Und er fühlte sich auch erstmal wohl, hat Freunde neu, also gewinnt Freunde. Und er meinte, da dürfte man auch wunderlich sein, so in der Filmszene. Aber dann kam dieser Sensationserfolg, von dem vorhin die Rede war, Juno 2007. Da war er 20, hatte bereits eine Freundin, eine erste feste Beziehung. Und dann plötzlich durfte er seine Identität nicht mehr ausleben. Er war damals eine lesbische Frau quasi, hatte eine Freundin und die musste er geheim halten. Und dann die Outings kamen ja tatsächlich sehr spät. Da merkt man, was das in Hollywood bedeutet hat.
Ja, er schreibt auch über Hollywood. Was für ein Bild entsteht denn da von Hollywood? Inwieweit ist das Buch auch eine Abrechnung?
Also ich würde sagen, eine Abrechnung ist es nicht, weil er ist Teil Hollywoods, das merkt man auch, und er will auch weiter dazugehören. Er schildert vielmehr so dieses Problem, wenn man in Hollywood ankommt, seine Identität versucht zu suchen, vielleicht auch noch zu finden, und wie Hollywood einen dann völlig vereinnahmt. Und das ist, fand ich, was ich wirklich erstaunlich fand zu lesen. Man hat wirklich den Eindruck, man erlebt Hollywood in den 50er Jahren. Sehr traditionelles Frauenbild, also er hasste es, Kleider zu tragen, musste immer High Heels aber trotzdem tragen bei Premieren, dann auf und Kleider natürlich, und es hieß dann so, naja, du siehst doch viel weicher aus mit den Kleidern, und solche Komplimente hat er dann bekommen, und gleichzeitig gab es Tratsch und Klatsch, in die Zeitung fragten, ach, ist Ellen Page lesbisch und so, und das fand ich so erstaunlich, weil das hat mich an Erzählungen von Filmstars aus den 50ern erinnert, wie Kim Novak, die erzählt hat, dass man damals in Rollenmuster gepresst wurde, wenn man jung und verletzlich war. Also man wurde völlig vereinnahmt, und so drückte es dann auch Page aus. Er sagt, man ist ein leichtes Opfer für Raubtiere. Und das ist wirklich hart zu lesen, wenn man diese Partys erlebt, wo er dann immer hin muss oder auch ist. Das macht ihm ja zum Teil auch Spaß, und dann übergriffige Anmachen. Ein Schauspieler zum Beispiel auf dem Set sagt dann irgendwie, der war lustig und nett und bietet an, ihn nach Hause zu bringen. Und dann vor der Tür sagt er, er möchte Sex mit ihm, auch in den obszönsten Worten. Und man denkt ja, jetzt macht er die Tür zu. Und er lässt es über sich ergehen, obwohl er gar nicht will, weil er dieses Gefühl hat, das gehört einfach dazu, man muss das machen. Und was auch sehr erinnert an die 50er Jahre, ist dieses gleichzeitige Gefühl, man ist ja privilegiert. Also man muss doch eigentlich dankbar sein. Und obwohl Elliot Page dann unter Depressionen, Selbstmordgedanken leidet, kann er nicht aufhören, er überlegt zu studieren, dann kommt die X-Men-Verfilmung. Also, und das ist das Problem. Also, er muss immer seine Identität geheim halten. Gleichzeitig feiert sich Hollywood für seine Offenheit, wenn es um queere Filme und Themen geht, aber die Schauspieler dürfen sich halt nicht outen. Und genau, also das ist eine ziemlich harte Geschichte, muss man sagen.
Elliot Page wurde am Donnerstag auch dazu gefragt, was seiner Meinung denn ist über die Veränderungen in Hollywood. Das klang eher ernüchternd. Was würdest du sagen, wie viel hat sich in Hollywood im Umgang mit Queerness und Transgeschlechtlichkeit inzwischen getan?
Ja, Elliot Page meinte, ich fand ihn fast schon optimistisch. Er meinte, es hat sich ja schon was geändert, zum Beispiel in der Serie The Umbrella Academy, in Netflix-Serie, wo er spielt. Da wurde tatsächlich die Rolle, die hat er ursprünglich als Frau gespielt, wurde für ihn geändert als Mann. Das wird auch thematisiert, das findet er toll. Und es gab ja nach Elliot Page Outings zum Beispiel von Kristen Stewart, Jodie Foster hat sich schon 2007 geoutet. Dann gab es Filme 2018, Love, Simon, die erste Teenie-Komödie im Mainstream-Kino. Also das heißt, es gibt zwar diese Themen, aber was sich überhaupt nicht verändert hat, ist im Mainstream-Kino diese Rollenstereotype. Es ist immer noch ein Superheld muss maskulin, der darf nicht, oder eine Superheldin dürfen immer noch nicht trans, lesbisch oder schwul sein. Das ist immer noch, da sind die Serien schon so ein bisschen weiter, aber Hollywood ist einfach kein Vorreiter. Hollywood ist konservativ, und wie Pierce Brosnan hat man vor ein paar Jahren den Vorschlag gemacht, der nächste James Bond könnte ja schwul sein, und das ist was man sich in Hollywood im Moment jenseits allem Denkbaren vorstellen kann.
Christian Berndt über den Schauspieler Elliot Page, über die Buchpräsentation am Donnerstag in Berlin und das Buch selber Pageboy erschien im S. Fischer Verlag. Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, war ein Ausnahmekünstler. Das macht der Film Chevalier gleich am Anfang klar. Der Geigenvirtuose fordert in Paris im 18. Jahrhundert vor großem Publikum niemanden Geringeres als Mozart zum Violinduell heraus. Niemand kennt Joseph Boulogne zu diesem Zeitpunkt. Mozart beginnt, Joseph ist Zweiter.
Thank you.
paar Mal geht es hin und her, dann brandet tosender Applaus auf für Joseph Bologna. Der neue Film von Regisseur Steven Williams ist jetzt zu sehen beim Streamingdienst Disney Plus. Er erzählt die Geschichte dieses schwarzen Musikers, der auch Musiklehrer der französischen Königin Marie Antoinette war und heute weitgehend vergessen ist. Gespielt wird Joseph Bologna vom US-amerikanischen Schauspieler Calvin Harrison Jr., selbst Sohn eines Musiker-Ehepaars aus New Orleans. Ich konnte mich mit Calvin Harrison unterhalten. Es ist interessant, wie wenig hierzulande bekannt ist über Joseph Bologna, Chevalier de Saint-Georges. Was war Ihre Reaktion, als Sie das Drehbuch gelesen haben?
Die Figur des Joseph hat mich wirklich gefesselt. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Ich war neugierig, wie er von einer Plantage ans französische Königshaus kam, zu einer Freundschaft mit der Königin Marie Antoinette. Das ist ein faszinierender Werdegang. Und ich fand es spannend, wie viele Leute ihn dabei unterstützten, obwohl es nicht gerade populär war, einen schwarzen Jungen zu einem Fechter und Geiger auszubilden. All diese Menschen haben zu seiner Begabung beigetragen. Mir hat die Geschichte viel Spaß gemacht und ich fand es eine gute Studie.
Because all of those people contribute to his gift. So I just found that to be fascinating. So I found the story just fun and a good study.
Hat es Sie denn überrascht, dass ein solcher Aufstieg im 18. Jahrhundert in Frankreich möglich war?
Yeah, it did surprise me. I think mostly from the perspective of.
Ich glaube, es hat mich überrascht, vor allem aus der Perspektive des Vaters. Josephs Vater war ein Sklavenhalter. Er hat eine Sklavin vergewaltigt und das Ergebnis war Joseph. Der Vater bringt ihn nach Paris und schenkt ihm ein neues Leben. Die Komplexität des Menschseins, die darin steckt. Was Josephs Werdegang angeht, ist ein Talent, ein Geschenk. Die Menschen lieben Talente, und das kann ich verstehen. Aber die Komplexität der menschlichen Erfahrung ist für mich wirklich faszinierend.
Sie haben es schon angedeutet, Joseph war der Sohn eines französischen Plantagenbesitzers und einer senegalesischen Sklavin aus Guadeloupe. Joseph kam aus der Karibik nach Frankreich, um Musik, Fechten und Literatur zu lernen. Im Film glaubt er, dass er in die aristokratische Gesellschaft in Frankreich aufgenommen werden kann, wenn er nur gut genug ist. Denn das hat man ihm gesagt, man muss immer etwas Besonderes leisten. Seine Mutter sagt hingegen irgendwann, du bist nur ein Tourist in dieser Gesellschaft. Hat sie recht?
Sie hat recht in der Hinsicht, wie die aristokratische Gesellschaft auf ihn reagiert. Er wird nie vollständig als einer von ihnen angesehen, als Franzose. Er wird immer ein Außenseiter sein. Und es stimmt ja auch. Auch wenn Guadeloupe eine französische Kolonie war, er kommt nicht aus Frankreich. Er ist zu Besuch. Und würde er sich damit abfinden, würde er auch Frieden finden und ein bisschen mehr Authentizität. Ich glaube, darauf wollte seine Mutter hinaus.
Ich frage mich, wie sehr sich das Leben im Frankreich des 18. Jahrhunderts vom Leben in den USA im 21. Jahrhundert unterscheidet. Es gibt ein Zitat im Film, in dem Joseph sagt, eben war ich noch ein Mann aus Frankreich, jetzt bin ich nur noch ein, und dann benutzt er das N-Wort. Inwieweit können Sie sich als schwarzer Mann und auch als schwarzer Künstler mit seiner Geschichte identifizieren?
I feel like that happens all the time, you know. One day you're like, you're the guy.
Sehr, denn der Mechanismus ist immer noch der gleiche. Auf der einen Seite mögen dich alle, du bist cool, weil du diesen großen Film gemacht hast. Du bist der Star von Chevalier. Sobald ich aber das Haus verlasse und in die falsche Gegend gehe, dann bin ich nur ein schwarzer Mann, der vielleicht gefährlich ist. Oder die Leute wundern sich, warum ist er so angezogen und warum redet er so? Dann ist meine Rüstung im Handumdrehen weg. Und ich glaube, Joseph werden die Augen geöffnet, als er merkt, dass seine Freunde nicht da sind, als er ihre Unterstützung braucht. Aber die Beziehung zu ihm war halt eine Art Transaktion. Als er ihnen nichts mehr bringt, lassen sie ihn fallen. Und ich stelle fest, dass auch ich in der Industrie einen Zweck erfülle. Ich bin hier, um die Menschen zu unterhalten. Und die Leute wollen hören, wie es ist, beim Film zu sein und was ich über bestimmte Dinge denke. Auch das ist eine Transaktion, eine Geschäftsbeziehung. Das ist einfach die Natur der Wirtschaft und wie die Welt funktioniert.
In der Industrie ist es kind of like, well, I serve a purpose. I'm here to entertain. It is very transactional, but that's just the nature of economics and how the world works, you know?
Ja, irgendwie ist ja auch unser Interview Teil einer Transaktion. Es gibt im Film eine Liebesaffäre mit Marie-Josephine. Marie-Josephine ist anfangs sehr ignorant und macht Kommentare, bei denen ich dachte, wow, ihr habt wirklich nicht viel gemeinsam, abgesehen vielleicht von der Liebe zur Musik. Also die Frage, warum verliebt sich Joseph? Denkt er, dass er eine Verbindung zu ihr hat, dass er die Kluft überbrücken kann? Wie naiv ist er in der Hinsicht?
You know, so also we talked a lot about that relationship. It was almost really complicated because at times I almost didn't really want it in the movie.
Wir haben tatsächlich viel über diese Beziehung gesprochen. Es war kompliziert, denn manchmal wollte ich die Liebesbeziehung nicht im Film haben, weil ich dachte, dass es für mich als Joseph keinen Sinn ergibt. Aber ich glaube, er ist ein bisschen naiv und auch arrogant. Und er weigert sich zu akzeptieren, dass er eingeschränkt ist dadurch, dass er schwarz ist. Gleichzeitig ist Joseph klug genug, seine Grenzen zu kennen und die Regeln und Vorschriften. Also manövriert er um sie herum. Und ich habe beschlossen, dass dies unbewusst mit seinem Trotz zu tun hat. Er sagt sich, wenn mich etwas wirklich interessiert, dann verfolge ich es. Und Marie-Josephine tut das auch. Gemeinsam versuchen sie, die Grenzen zu erweitern. Wenn sie gemeinsam daran arbeiten, kann Joseph musikalischer Direktor der Pariser Oper werden. In gewisser Weise ist also die Liebe auch eine Geschäftsbeziehung. Du gibst mir dies, ich gebe dir das. Wir können voneinander lernen und wir stellen keine weiteren Fragen.
We can learn from each other and then they don't ask the rest of the questions. They're like, let's not think about it right now.
Wenn Sie sagen, dass Sie über die Liebesbeziehung diskutiert haben, Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, ist weitestgehend vergessen gewesen. Stephen Williams, der Regisseur, und die Drehbuchautorin Stephanie Robinson haben viel recherchiert. Es gab dann das Drehbuch, aber Sie mussten der Figur ja nun dann auch Leben einhauchen. Wie haben Sie sich also mit der Person vertraut gemacht, sich die Figur zu eigen gemacht? Und hatten Sie das Gefühl, dass es auch befreiend war, jemanden zu spielen, von dem die Menschen nicht ein ganz deutliches Bild im Kopf hatten, anders als es bei Stars aus unserer Zeit der Fall ist?
Ja, ich denke, es hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind, dass niemand weiß, wie Joseph klingt. Niemand weiß, wie er sich bewegt. Ich kann so viele Referenzen verwenden, wie ich will. Ich spiele also die Umstände der Zeit in seiner Figur mit und leiste keine Mimikry-Arbeit. Mimikry kann manchmal etwas erdrückend sein. Der Nachteil ist, dass es in einer so spezifischen Zeit wie dem 18. Jahrhundert viel Spielraum für Fehler gibt. Eine gründliche Recherche ist also extrem wichtig. Und dann hatte ich 1 Million Trainer. Einen Geigenlehrer, einen Fechtlehrer, einen Dialektlehrer, einen Bewegungstrainer. Und dann fing Stephen noch an, wie er alles zeitgemäßer gestalten wollte. Deshalb haben wir uns gefragt, wer wäre Joseph in unserer Zeit? Wir entschieden uns für Prince. Wenn man sich einige Tagebücher oder Journale über Joseph anschaut, wird er als extravagant, arrogant und als Frauenheld beschrieben. Und das hat mich an Prince erinnert. Wir haben damit rumgespielt, geguckt, was hängen bleibt und was man wegwirft.
We just wanted to throw a little bit of that in there. So it's a negotiation with everything, but you play it and you see what sticks and what you throw away.
Ja, im Ergebnis im Film hat Joseph diese historische Verortung und gleichzeitig aber auch die Popstar-Allüren von heute. Sie haben gesagt, Sie haben damit gespielt, aber wie haben Sie dieses Gleichgewicht ausgehandelt?
You try things. Like I think I started 5 months before we started shooting.
Ich habe vieles ausprobiert. Ich habe 5 Monate vor Beginn der Dreharbeiten angefangen. Ich habe sofort angefangen, die Musik zu lernen. Und dann kamen der Choreograf, der Bewegungscoach und der Geigenlehrer dazu. Wir haben überlegt, wie Joseph klingt und aussieht. Ich habe einen Videoclip von Jimi Hendrix gesehen, in dem er das Star Spangled Banner spielt. Und ich mochte diese Bewegung sehr. Und bei Prince habe ich mir angeguckt, wie er lief. Zusammen mit dem Dialekttrainer haben wir Samples von Jimi Hendrix und Prince Stimme herumgespielt. Wir mussten ja auch eine Entsprechung im Englischen finden, denn wir haben auf Englisch, nicht auf Französisch gedreht. Wie klingt jemand, der die Stimme einer Gesellschaft sein will, aber auch ein wenig anders klingt? Einen karibischen Akzent fanden wir zu stark. Wir haben viel ausprobiert und geprobt.
Get on set and just being like, hey, here it is. Does it look good?
Ich habe auch gelesen, dass Sie 6 bis 7 Stunden pro Tag damit verbracht haben, Geige spielen zu lernen. Warum war das wichtig für die Rolle und wie gut wollten Sie werden?
Initially, I really thought I wouldn't have to.
Ursprünglich dachte ich, dass ich keine Geige spielen müsste. Ich habe Steven gefragt, ob er einen Double besorgt, sodass ich mich einfach auf die Schauspielerei konzentrieren kann. Denn mir war klar, dass mir die Rolle auch so schon viel abverlangt. Aber er hat meine Bitte abgelehnt. Zum Glück habe ich mit 7 Jahren angefangen, Geige zu spielen. Die Herausforderung war nur, bei Joseph muss man glauben, dass er ein Virtuose ist. Das Publikum sollte sich das ansehen und genauso reagieren wie die Leute damals. Sie waren hin und weg, obwohl er eben dieser schwarze Mann war. Und ich wollte sicherstellen, dass ich dem so wahrheitsgetreu wie möglich entspreche. Mozart war spezialisiert auf Harmonien. Joseph war ein Angeber, ein Darsteller und er dachte sehr musikalisch. Das verändert die Haltung, die Sprache. Das herauszufinden war auch wichtig, um Joseph zu spielen.
Figuring those things out started to play a role into just the overall presentation and the physicality of Joseph as well.
Sie sind in einem Musikerhaushalt aufgewachsen. Sie spielen Trompete und Klavier. Inwieweit hat Ihnen diese musikalische Ausbildung bei der Rolle geholfen? Und inwiefern vielleicht auch nicht, da die französische Musik des 17. Jahrhunderts so anders ist?
Ich denke, dass es im Kern ähnlich ist. Die Disziplin und die Arbeitsethik, die mit jedem Musikinstrument verbunden sind. Mein Vater war Lehrer für klassische Musik, bevor er Jazzmusiker wurde. Er hat also immer Konzerte gespielt. Er hat mir viel beigebracht und er sagte vor den Dreharbeiten, wir schaffen das, keine Sorge. Du musst nur das spielen, was auf dem Blatt steht. Du musst nicht improvisieren. Das ist kein Jazz. Und so haben wir uns dieses System ausgedacht, das ich 7 Tage die Woche übe, 6 Stunden täglich, 5 Monate lang. Wenn man konsequent und fleißig ist und sich auf die Arbeit konzentriert, dann klappt das schon. Wir haben angefangen, die Stücke mit halber Geschwindigkeit zu proben. Wenn wir also ein Tempo von 120 Beats per Minute erreichen wollten, haben wir mit 60 angefangen. Es ging also darum, jedes Stück am Tag vor den Dreharbeiten auf das entsprechende Tempo zu bringen. Und dabei muss man einfach darauf vertrauen, dass der Prozess stimmt.
Sagt der Schauspieler Calvin Harrison Jr. Er spielt die Hauptrolle in dem Film Chevalier, zu sehen jetzt beim Streamingdienst Disney+. Gestern Abend wurde in München ordentlich gefeiert. Das 40. Filmfest ist eröffnet worden. Also ein runder Geburtstag. Auch wenn sich das Festival eigentlich im 41. Jahr befindet. Aber 2020 musste es pandemiebedingt ausfallen. Daher der Geburtstag also jetzt. Zu den geladenen Ehrengästen zählen in diesem Jahr Stephen Frears, Timothy Spall, Edward Berger und auch Senta Berger. Und über die 40 Jahre Filmfest, die Feierlichkeiten und das aktuelle Programm spreche ich mit dem künstlerischen Leiter und demnächst Interims-Geschäftsführer mit Christoph Gröner. Hallo.
Hallo.
Ja, es gibt für die Geburtstagsfeier unter anderem im Programmheft und auch auf der Webseite 40 Anekdoten aus verschiedenen Jahren. Auch Sie haben eine beigesteuert, als Sie 2009 nämlich den italienischen Regisseur Paolo Virzi getroffen haben. Was ist das für eine Geschichte und warum haben Sie gerade diese ausgewählt?
Es war auf jeden Fall einer der schönsten Momente, die ich erlebt habe. Vielleicht kann ich da noch 2 andere ergänzen, die mir gerade noch einfallen. Aber mit Paolo Virzi waren wir im Wirtshaus, im Bayerischen Wirtshaus essen und es gab eine riesige Wurstplatte. Und er fing an, auf einen Briefumschlag zu scribbeln. Und was dabei entstand, war ein Konterfei von mir und dem anwesenden Verleiher. Was mich tief berührt hat, weil natürlich Paolo Virzi weiß, dass das tief in die italienische Filmgeschichte hineingreift. Fellini hat das ständig gemacht, auf irgendwelche kleinen Papiere, auf irgendwelche Servietten zu malen, zu zeichnen, seine Träume und kleine Anekdoten. Also in dem Moment war ich tief berührt, weil mir das italienische Kino so am Herzen liegt. Und deshalb habe ich von dieser Anekdote geredet. Aber genauso schön war es, als der große Quentin Tarantino Schauspieler Michael Madsen kurzfristig zu uns kam und ich mir dann einfach, weil ich nichts anderes hatte, mein weißes Hemd von ihm signieren ließ. Und als Bong Joon-ho kurz vor dem Oscar zu uns zurückkehrte und sagt, hier hat alles begonnen, das war auch so ein Moment, da geht einem das Herz auf. Also es gibt viele schöne Momente, aber mit Virzi, das war schon ein Treffen von italienischer und bayerischer Lebensart, war ein guter Moment.
Und inwiefern steht der auch so ein bisschen stellvertretend für das Filmfest München, also das, was Sie damit verbinden?
Naja, also Stars oder Begegnungen auf Tuchfühlung, auf eine entspannte Art, das ist schon das Filmfest München. Das war es immer. Wenn man in die 40 Jahre zurückschaut, was wir jetzt gemacht haben, wir haben in die Archive reingeschaut, war es schon bemerkenswert, dass Roger Corman zum Beispiel, der große B-Movie-Ermöglicher, Entdecker von Martin Scorsese und so vielen anderen, 1986 mitten bei uns steht und sagt, das Filmfest München ist europaweit der wichtigste Anlaufpunkt für das amerikanische Independent-Kino. Das hat mit einer anderen Ära zu tun. Aber wenn es Roger Corman in den 80ern über uns sagt, dann hatte das Filmfest damals eine gute Zeit. Wir glauben, wir haben auch jetzt eine gute Zeit. Wir bereiten jetzt, insbesondere in den letzten 10 Jahren, sehr viel deutsches Kino für seinen internationalen Run vor und hatten damit ganz tolle Erfolge. Und das ist im Moment eine Hauptaufgabe und ergänzen wir dieses Jahr, wenn ich das noch ergänzen darf. Zum 40. Geburtstag machen wir jetzt auch Weltpremieren internationaler Filme wieder. Von allen Ecken und Enden der Welt wurden uns Filme angeboten. Das freut uns wahnsinnig. Von Taiwan über die USA bis Frankreich. Also es sind insgesamt 6 Filme. Israel ist dabei. Und dazu kommen Regie und Talente. Und das ist auch wieder ein neuer Weg für das Filmfest München.
Über das aktuelle Programm reden wir gleich noch. Noch ein kurzer Blick in die Vergangenheit, aber die sich auch eben in dem aktuellen Programm widerspiegelt. Sie feiern nämlich die Ausgabe auch, indem sie 5 Filme aus der Geschichte des Filmfests zeigen. Darunter eben auch einen der dann erfolgreich werdenden deutschen Filme, Love Stakes von Jakob Blass. Mit dabei ist auch Jenseits der Stille von Caroline Link oder aber auch Young Soul Rabbits von Isaac Julian. 5 Filme. Wie haben Sie die Filme ausgesucht? Warum gerade diese 5?
Weil sie wirklich in unterschiedliche 4 Dekaden hineinreichen. Der 5. kam noch dazu. Caroline Link ist nämlich Schirmherrin von Cast Me In und tatsächlich begann ihre Karriere, ihre Weltkarriere hier mit diesem Film. Und Cast Me In ist eine Initiative, um Menschen mit körperlicher Einschränkung vor der Kamera eine größere Bühne zu geben. Dazu passt natürlich dieser Film ganz wunderbar. Die 4 anderen Filme führen zurück in die 4 Dekaden vom Filmfest München. Und da gibt es eben den angesprochenen Film von Isaac Julian, der jetzt gerade vom BFI frisch restauriert wurde, also in einer ganz neuen Fassung gezeigt wird. Aber Isaac Julian, der war 1991 noch total unbekannt hier und sagte eben auch, also München hat entscheidendes Momentum in seiner Karriere ausgelöst. Darüber hinaus, warum haben wir diese Filme ausgewählt? Es sind 4 Ansatzpunkte in 4 Dekaden des Filmfest Münchens. Jetzt hoffen wir auf ganz, ganz volle Kinos in diesen Tagen.
Auch in diesem Jahr gibt es natürlich wieder die Reihe Neues Deutsches Kino. 15 Filme und bei vielen scheint mir die Lebensrealität weit entfernt zu sein von einer, wie es gerne heißt, Bio-Deutschen. Was sind es für Lebenswelten, von denen Filme erzählen wie More Than Strangers, Black Box oder Clashing Differences?
Ja, das ist sehr interessant, denn einerseits sind es die Lebensrealitäten, aber wenn man den Begriff Diversität weitestmöglich auslegen will, oder Vielfalt, dann war diese Reihe noch nie so vielfältig in ihren Genres, in ihren Möglichkeiten, eben auch in den Lebensrealitäten, zum Beispiel aber auch, das möchte ich ergänzen, in den Sprachen. Es gibt einige Filme, die nur auf Englisch sind, andere Filme, ein Film sogar auf Farsi und in dem angesprochenen More Than Strangers trifft sich eine Fahrgemeinschaft auf dem Weg von Berlin nach Paris, wo natürlich Lebensrealitäten, Sprachen, Lebenserfahrung aufeinander clashen. Das Haus Europa wird sozusagen in einem Auto verhandelt. Zu den anderen genannten Filmen Black Box. Black Box ist unser Eröffnungsfilm, unser Eröffnungsspielfilm der Reihe Neues Deutsches Kino, hat mit Asli Özge eine unglaublich erfahrene Regisseurin, deren Vorgängerwerke allesamt auf der Berlinale prämierten. Und wie diese geht es ihr um einen Blick auf Berlin, auf die Gentrifizierung von Berlin, auf etwas, was ein sehr gefährdeter Begriff ist, auf die deutsche Mittelschicht, würde ich sagen. Das hat Asli Özge in den letzten Jahren schon immer genau beobachtet. Und auch hier andere Filme, ich möchte neben Merle Grimmes Clashing Differences auch Es brennt nennen, die beschäftigen sich tatsächlich mit Alltagserfahrung, sogenannter nicht-biodeutscher Menschen oder wie auch immer man das mit Migrationsvorder- oder Hintergrund, mit alltagsrassistischen Erfahrungen, mit dem politischen Impuls, die Gesellschaft endlich in eine bessere Zukunft und ein besseres Miteinander, ein verständnisvolleres Miteinander zu führen. Und da ist mit den Mitteln der Komödie und des Dramas wirklich kraftvolles, junges Kino mit dem Impuls zur Veränderung entstanden. Und wir glauben, dass all diese Filme einen wahnsinnig starken internationalen Impuls haben.
Den CineMerit Award, den bekommt in diesem Jahr die Schauspielerin Barbara Sukowa. Was schätzen Sie an ihr?
Naja, die unbändige Spielfreude von Barbara Sukowa. Barbara Sukowa ist ja wirklich seit den 80er Jahren wahnsinnig viel ausgezeichnet worden im internationalen Kino. Also ich erinnere an die Riesenerfolge mit Rosa Luxemburg Mitte der 80er Jahre von Margarete von Trotter. Dann verabschiedet sie sich 1992 von der bundesrepublikanischen Realität und zieht in die USA. Und jetzt, die letzten 3 Jahre, erlebt man eine wahnsinnige Spielfreude auch im Kino, das am Rand oder in der Kommerzialität ist. Vielleicht haben Menschen, die das jetzt hören, schon eher gesehen. Der ist gerade sogar schon auf einem Streamingdienst. Hat sie eine ganz kleine Rolle als Matriarchin des Adidas-Konzerns. Wunderbares Scene-Stealing, was sie da tatsächlich liefert. Und Daliland, den wir zeigen, der ist ähnlich saftig als Film und für ein breites Publikum geeignet. Und wir beide, vor 3 Jahren, war eigentlich für mich ein Augenöffner. Es war ein unglaublicher Film. Auch den zeigen wir zum CineMerit noch einmal. Es ist ein wunderschöner Film von ihr, mit ihr, über eine Beziehung, eine lesbische Beziehung unter älteren Frauen, die nicht sein darf, die nicht sein kann, weil sie von der Familie nicht anerkannt wird. Ein kleines Meisterwerk. Da hat sie mit einem jungen Regisseur gedreht. Also, sie ist weiterhin unbändig neugierig als Schauspielerin und deshalb eine perfekte CineMerit-Preisträgerin, die einfach weitermacht und immer noch tolle Kunst liefert.
Das Filmfest München feiert seine 40. Ausgabe. Es hat gestern begonnen und läuft bis zum 1. Juli. Ich habe darüber mit dem künstlerischen Leiter gesprochen, mit Christoph Gröner. Wenn man eine so lange und erfüllte Karriere wie die von Schauspielerin Barbara Sukowa zusammenfassen will, dann ist eine Möglichkeit, sich an den Preisen entlang zu hangeln. Denn davon gibt es bei Barbara Sukowa viele. Angefangen mit dem Deutschen Darstellerpreis für ihre Rolle als Mieze, die Geliebte von Franz Bieberkopf in Berlin Alexanderplatz, über den Bundesfilmpreis für ihre Rolle als Lola in einem weiteren Fassbinderfilm, bis zum Preis als beste Darstellerin in Venedig für Die bleierne Zeit und eine Palme in Cannes für ihre Rolle als Friedenskämpferin Rosa Luxemburg. Ich erwähne das alles, denn am Dienstag kommt ein weiterer Preis hinzu, der CineMerit Award, für ihre Verdienste um das Kino, verliehen beim Filmfest München. Und ich freue mich, dass ich vorab mit ihr sprechen kann. Guten Tag, Barbara Sukowa.
Guten Tag.
Ja, was bedeutet Ihnen das, ein Preis für Ihre Verdienste um das Kino?
Das ist was ganz Besonderes. Es ist eine große Ehre. Das ist der erste Preis, den ich bekomme, der nicht für eine Rolle ist. Mhm. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das einschätzen soll. Bekommt man das, wenn man alt ist?
Vielleicht, wenn man eine lange Karriere hat.
Also ich freue mich sehr darüber, weil das ist wirklich eine Ehre, wenn man plötzlich denkt, man hat Verdienste um das Kino.
Können Sie sich vorstellen, was die in Ihrem Fall sind?
Ja, dass ich große Rollen gespielt habe und die mehr oder weniger erfolgreich waren. Und vielleicht ja oft auch Rollen eben, besonders die Rollen, die ich mit Margarete von Trotter gemacht habe oder auch mit Fassbinder oder auch andere, waren eigentlich immer Figuren, die sich auch mit der Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Das war immer so diese Spanne zwischen einem persönlichen Leben und wie das in der Gesellschaft gewirkt hat, wie sie die Gesellschaft beeinflusst hat. Und das träumt man sich ja doch immer als Filmemacher, wenn man Filme macht, dass man doch auch irgendeine Wirkung hat. Und das waren vielleicht diese Rollen und vielleicht bekomme ich den deshalb.
Die Laudatio hält auch die Regisseurin Margarete von Trotter, mit der Sie eben schon 7 Filme gedreht haben. Was ist es denn, dass sie zu einem solchen Dreamteam macht?
Ja, wir sind Freundinnen auch und irgendwie klappt es mit uns. Ich glaube, so der Ausgangspunkt, der also bei vielen Rollen war, wir hätten eigentlich noch viel mehrere Rollenfilme gemacht, weil ich war dann auch einige Male schwanger, wo ich dann nicht spielen konnte. Der Ausgangspunkt war, glaube ich, auch, wir sind beide sehr neugierig. Also die sind ja meistens eben Frauen gewesen, die wirklich existiert haben, wie Hildegard von Bingen, Rosa Luxemburg oder Gudrun Enslin, Hannah Arendt. Und ja, wir haben uns für diese Frauen interessiert. Wir waren neugierig, das Umfeld zu erkunden, zu lesen, herauszufinden und haben auch beide immer große Angst gehabt, bevor wir diese Filme angefangen haben, weil wir natürlich auch diesen Menschen gerecht werden wollten. Und es ist sehr schwer, solche Filme zu machen, weil sie müssen da so eine Balance finden zwischen Sie können das nicht nur für Spezialisten machen. Also es gibt natürlich so die Ebene, auf der sich die Historiker finden, aber man macht die Filme ja nicht nur für Historiker, sondern da muss man auch manchmal Sachen vereinfachen und dann Sachen für ein breiteres Publikum, wo man möchte, dass sie etwas über diese Figuren lernen. Und so, das ist, glaube ich, dann einfach die Sache des Regisseurs, und das hat Margarete eigentlich, denke ich, immer wunderbar gemacht, so diese Balance zu finden zwischen historischer Genauigkeit und trotzdem, dass es noch einen Unterhaltungswert für die Menschen hat.
Bei aller historischen Genauigkeit, Unterhaltung, hatten Sie das Gefühl, da steckt trotzdem auch in den einzelnen Rollen etwas von Ihnen drin?
Ja, muss ja. Eine Figur gibt es und ich muss ja irgendwas aus mir herausholen, weil ich spiele es ja. Also wird schon irgendwas von denen in mir sein. Aber ich glaube, wir sind ja alle so zusammengesetzt aus so vielen Ding. Und es kommt einfach drauf an, was man verstärkt. Also im Leben, jeder spielt irgendwie eine Rolle. Sie sitzen jetzt hier als Journalistin und Sie sind ja jetzt sicher ganz anders, als wenn Sie mit Ihren Kindern oder mit Ihrem Mann oder mit Ihrer Freundin reden. Also das ist die Rolle, die Sie jetzt hier erfüllen, als Journalistin mit mir ein Interview zu machen. Und insofern habe ich auch natürlich verschiedene Seiten, die ich dann irgendwie herausholen muss und verstärken, um die an eine Figur anzulehnen.
Sie haben eben gesagt, Sie sind beide neugierig. Mhm. Christoph Gröner sprach eben auch von Ihrer unbändigen Spielfreude und eben auch von Ihrer Neugier, und zwar der Neugier auf die verschiedensten Filmprojekte, auch von ganz jungen Regisseuren und Regisseuren. Finden Sie sich da wieder?
Mit Neugier und Spielfreude, ja. Ja, ich glaube, wissen Sie, dieses Spielen ist ja eigentlich gar nichts anderes, als was Kinder machen. Sie spielen da mit ihrem Puppenhaus und mit verteilten Rollen. Dann spielen sie den Mama und den Papa und dann kommt der Lastwagenfahrer und dann verstellt man die Stimmen und dann spielt man ein Tier. Es ist im Grunde nichts anderes. Es ist ein bisschen verfeinerter und man hat natürlich auch irgendwas gelernt. Aber ich glaube, man behält sich irgendwie diese, ja, was das war, als man gespielt hat. Man bleibt einfach so unreif oder... Oder man wird weise. Keine Ahnung.
Und hat das verfügbar. Ja. Sie leben ja seit inzwischen 30 Jahren nicht mehr in Deutschland, in New York.
Ja.
Das ist ein sehr langer Zeitraum. Sie arbeiten ja viel an internationalen Projekten. Entfremdet man sich da nicht ein bisschen von der deutschen Filmwelt über die Jahre?
Die Filmwelt vielleicht, aber die Sprache und Deutsch ist natürlich, ich bin mit 42 Jahren nach Amerika gegangen. Also da ist man geprägt. Da kommt man nicht weg davon.
Das Filmfest München zeigt jetzt im Rahmen dieses Cinemerit Awards auch einige Filme mit Ihnen, darunter Die Entdeckung der Currywurst, Lola, Rosa Luxemburg und auch Wir beide. Mhm. Schauen Sie manchmal Filme mit Ihnen in Hauptrollen von früher? Also viele Schauspieler, Schauspielerinnen sagen immer wieder, sie können sich nicht ganz gut auf der Leinwand sehen. Wie ist das für Sie?
Nö, ich kann mich gut auf der Leinwand sehen. Also das macht mir nichts aus. Ich gucke die eigentlich nur, wenn ich vergesse das immer, was ich gemacht habe. Also ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, nach 2 Jahren irgendwie einen Film von mir in einem Festival gezeigt wird und ich muss dann hinterher ein Q&A machen, Frage und Antwort, dann muss ich manchmal den Film nochmal gucken, um einfach mich zu erinnern, was das eigentlich war. Also insofern, ja, das mache ich manchmal. Aber ich gucke mich eigentlich ganz fremd und ich sage mir auch immer, wenn ich den Film drehe, versuche ich das Beste, was ich kann. Also ich kann nicht hinterher sagen, ach, das hätte ich aber besser gekonnt. Nee, ich hätte es nicht besser gekonnt. Es ist, was es ist und das gucke ich mir an und dann denke ich manchmal, na ja, also das finde ich jetzt nicht so gut, was ich da mache und so. Aber in dem Moment war es das Beste, was ich konnte. Und insofern habe ich da kein Problem damit.
Klingt nach einer sehr gesunden Einstellung. Und wie ist es bei ganz frühen Filmen? Da hat man ja vielleicht dann auch nochmal einen anderen Blick.
Ja, also ich habe meinen allerersten Film ja mit Gabi Kubach gemacht in München. Den habe ich jetzt ganz lange nicht gesehen, aber ich habe neulich mal einen Ausschnitt aus irgendwas, ich glaube auf YouTube oder so gesehen. Und da habe ich mich gewundert, dass ich so eine helle Stimme hatte. Also das war dann sehr seltsam, mich nochmal mit so einer hellen, fast Kinderstimme zu hören. Aber sonst, und dass ich ganz, ganz dünn war, das erinnere ich auch.
Das sagt die Schauspielerin Barbara Sukowa. Sie bekommt am Dienstag den Cinemerit Award beim Filmfest München überreicht. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Sukowa.
Danke auch.
Wir bleiben beim Filmfest München und kommen zu einer Sektion, die jedes Jahr irre viele Entdeckungen zu bieten hat, nämlich die Sektion Neues Deutsches Kino. Ich habe vorab schon einige Filme sehen können und ein Film hat mich dabei ganz besonders gepackt.
Es brennt. Ein Film, der im Alltag einer dreiköpfigen Familie angesiedelt ist. Dem Alltag von Amal, Omar und ihrem Sohn Ahmed. Alle drei in Deutschland geboren mit arabischen Wurzeln. Als Mutter und Kind auf den Spielplatz gehen, treffen sie auf Franz. Der beleidigt die beiden.
Heute ist ein Kind und will schaukeln und morgen schneidet er uns vielleicht die Köpfe ab.
Die Polizei kommt, ein Gerichtsverfahren wird eingeleitet.
Hans Klaus, ledig, deutscher Staatsbürger, 29.08.87. Und ja, ich würde gerne eine Aussage machen.
Das ist also nicht Hass, wenn einer Frau untersagt wird, in der Öffentlichkeit die Haare zu zeigen.
Franz wird zu Geldstrafen verurteilt und legt immer wieder Berufung ein. Dreimal muss die Familie vors Gericht. Der Regisseur des Films ist Erol Afşin. Er ist in der Türkei geboren, 2008 nach Deutschland gekommen, arbeitet als Schauspieler und das ist sein Debütfilm als Regisseur. Hallo, Erol Afşin.
Hallo.
Ja, der Film ist inspiriert von wahren Begebenheiten, darunter auch dem Fall von Marwa El-Shabini, einer Ägypterin, der 2008 Ähnliches widerfahren ist. Sie ist auf einem Dresdner Spielplatz beschimpft worden als Islamistin, Terroristin. Und auch hier kam es zu einem Gerichtsverfahren mit einem schlimmen Ausgang. Warum hat sie dieser Fall nicht losgelassen, sodass sie beschlossen haben, einen Film zu drehen?
Ganz ehrlich, das war ein reiner Zufall. Ich saß eines Tages in einem Café in Neukölln mit einer Freundin von mir, Anna. Und in dem Moment habe ich mitbekommen, dass sie über ein Theaterstück reden, das in München aufgeführt wurde. Weil da haben sie halt über Marwa El-Shabini geredet. Und ich meinte, ich kannte den Fall nicht. Und das war halt der Auslöser für mich. Und dann halt bin ich nach Hause gegangen und habe dann angefangen zu recherchieren, was da alles passiert ist. Und je mehr ich recherchiert habe, desto fassungsloser wurde ich. Das war 2020 und dann halt 2023 haben wir den Film gemacht.
Die Umsetzung ist ja total spannend. Im Film sind sie hier zur Schule gegangen, haben hier studiert und der Vorfall ereignet sich für Amal und ihren Sohn ja einfach so aus dem Nichts. Die kommen zu dem Spielplatz, da sitzt dieser Mann auf der Schaukel und erst lächeln sie sich freundlich an, denken, der Mann macht Platz, aber nein, stattdessen bleibt er sitzen und fängt die an zu beschimpfen. Also wie nah wollten sie mit der Kamera und der Erzählung bei der Familie sein, im Alltag der Familie?
Von Anfang an war das meine Entscheidung. Den anderen Teil, wie sie zu Rechtsextremisten werden oder Nazis werden oder, sehen wir so oft.
Also Sie meinen Franz, der Täter.
Franz, also in dem Fall halt, in diesem Film Es brennt, geht es halt um Franz. Und das hat mich nicht interessiert, warum er zu dem geworden ist. Und unter anderem aus dem Grund, weil ich halt den Teil nicht so gut kenne. So, da kann ich ja nur aus meinem Viertel erzählen, was ich selber kenne. Und da habe ich mich halt komplett ausschließlich für die Familie entschieden. Ich weiß, wie so eine Familie zu Hause lebt, wie sie zueinander stehen und was sie machen. Und so, das war halt so für mich der Eingriff in diese Kunst, dass ich das so erzählen möchte.
Ja, Sie beschreiben sehr viel den Alltag der Familie. Ganz bezaubernd immer wieder der Blick auf die lustig chaotisch abgestellten Schuhe im Flur, die Routinen zu Hause. Also nichts deutet nach diesem einen Vorfall eigentlich auf Gewalt hin. Gleichzeitig habe ich als Zuschauerin insgeheim immer einen Racheakt oder so des Täters erwartet. Wie sehr wollten Sie auch hier so ein bisschen mit den Erwartungen der Zuschauenden spielen?
Ich weiß nicht, ob ich das Erwartung nennen kann, aber Wahrnehmung. Also ich wollte ständig mit der Wahrnehmung der ZuschauerInnen spielen. Und das habe ich bewusst gemacht mit dem Beruf von dem Ehemann zum Beispiel. Man sieht ja ihn ständig rausgehen und man weiß aber nicht, wo er hingeht. Und erst in der 60. Minute, da wollte ich halt, dass die ZuschauerInnen sich dabei auch erwischen, was sie gedacht haben, weil man ganz andere Vorstellungen hat, wenn man genau dieses Klischee, wenn man uns sieht. Ich wollte nichts
klar. Uns klachen. Meinen Sie jetzt?
Uns Deutsche, die halt ein bisschen anders aussehen als die Deutschen, die quasi wie Franz denken in dem Fall. Das ist ja so bei den Gerichtsverfahren, man denkt ja, es ist vorbei. Die Familie denkt, es ist vorbei. Wir als Zuschauer haben ja so eine kleine Info, wo wir wissen, okay, es könnte noch weitergehen. Und das ist halt eine Art vom Filmemachen, die ich gern mag, sehr minimal, so langsam.
Bis zu dem sehr drastischen Ende.
Ich habe mir wirklich sehr oft die Frage gestellt, ob ich das Ende so drehen möchte oder so erzählen möchte. Das ist ja radikal, ne? So würde ich bezeichnen.
Und ich glaube, wir können leider nicht so genau drüber reden, weil dann ist der ganze Film gespoilert.
Genau.
Ne?
Ich kann nur das sagen, als ich zum ersten Mal den Film gesehen habe, den Rohschnitt. Ich lebe seit 15 Jahren in Deutschland und ich hatte immer so wirklich sehr, sehr schöne Zeiten. Und das war die erste quasi Phase, wo ich sehr nah an Depressionen war, weil der Film mich sehr, so sehr viel mitgenommen hat oder genau getroffen hat. Und ich glaube, manchmal muss man radikal werden, was sowas angeht, Kunst angeht, damit es sich dann irgendwann mal ausgleicht. So, ich wollte halt in dem Fall, was das Ende angeht, radikal werden.
Ich finde ja persönlich das Radikale einfach die Stille, in der alles davor erzählt wird, weil alles andere erwartet man fast, die Gewalt. Also auch der Gang zum Gericht scheint ja schon fast Teil dieses Alltags zu sein. Und Franz, der Täter, der sitzt dann im Gericht und äußert sich eindeutig anti-islamisch, rassistisch, rechtsradikal. Alles in allem bleibt ja irgendwie die Frage, reagiert eigentlich der Rechtsstaat zu zaghaft und zieht sich da zu sehr auf die rechtlichen Verfahrensweisen zurück?
Ja, ich bin kein Jurist. Ja, ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nur halt die Fehler zeigen, die halt in der Gesellschaft da sind oder halt in dem Justizapparat. Das sehen wir ja auch in den Gerichtsmomenten. Wahrscheinlich handelt ja auch der Richter nach den Vorlagen. Aber dass etwas so existiert, wie es ist, heißt ja nicht unbedingt, dass es richtig ist. Und das war halt so meine Frage. Warum? Warum darf er so viel reden, wo es klar ist, was er sagt? Und warum passiert das am Ende? Warum konnte da nichts unternommen werden? Und das ist ja das ganze Gerichtsverfahren. Und für mich, diese ganzen Gänge, eigentlich trifft das für mich, für mein Gefühl, perfekt. Weil, wie Sie das beschrieben haben, die gehen jetzt dreimal zum Gericht. Und mein Ziel war, dass sich das ansammelt. Beim ersten Mal kein Problem, wir gehen da rein und klären das. Wir Rechtsstaat, kein Problem. Beim zweiten Mal, oh, schon wieder. Beim dritten Mal, ich habe keinen Bock mehr. Und das war halt so die kleinen Kreise. So.
Und dieses Gerichtsverfahren ist eine Sache, aber die größere Frage, die ja da auch, also da wenn man an den Kern dieser ganzen Geschichte kommt, dieses Vorfalls auf der Schaukel, Franz sagt ja zu der Frau, die in Deutschland geboren wurde, die Freiheit hat, ein Kopftuch zu tragen, geht zurück. Ja, wohin denn zurück? Das Interessante ist ja, dass im realen Fall der Täter ein Russlanddeutscher ist, geboren in Perm.
Ja.
Sie thematisieren Franz' Herkunft nicht, obwohl der Schauspieler Nicolas Garin auch in Deutschland geboren wurde, aber halber Russe, halber Franzose ist. Also seine Biografie bringt es eigentlich mit.
Sehr interessant. Gar nicht daran gedacht. Also Nicolas Garin ist mein Schulkamerad. Wir haben zusammen studiert. Also ich habe nie an den Background von Nicolas gedacht. Was Background von Franz angeht, im realen Fall war ja auch so, dass die Zugezogenen sind. Also Marwal Schabine, ihr Mann, die leben ja seit kurzem in Deutschland und der ist ein Genforscher, die arbeitet in der Apotheke, die sprachen nicht perfekt Deutsch. Es ist aber denen nicht passiert, weil sie halt nicht perfekt Deutsch sprachen oder weil sie zugezogen sind, weil sie anders aussehen. Und das wollte ich jetzt nicht einschränken. Ich spreche jetzt mit ihnen, ich würde sagen, nahezu perfekt Deutsch. Es passiert mir genauso ähnlich, die Blicke oder halt die eine oder andere Kommentare und so.
Dabei ist Deutsch ja noch nicht mal ihre Muttersprache, das muss man kurz sagen. Ne? Es ist eine Zweitsprache, die sie sprechen wie eine Muttersprache. Es ist ein Phänomen.
Und sogar das reicht nicht aus, würde ich sagen. Und das wollte ich jetzt nicht, weil es mich nicht interessiert, wer woher kommt oder wo ist. Okay, der war Russlanddeutscher, ja, Alex, wie... Aber der aus Hanau war kein Russlanddeutscher, der aus Halle war kein Russlanddeutscher oder irgendein Deutscher aus einem anderen Land. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass es zum Thema wird. Fakt ist, sowas ist passiert. Und wie Sie das am Anfang gesagt haben, ist ja auch inspiriert von einer wahren Begebenheit, ja.
Eine Frage muss ich Ihnen noch stellen, weil der Vater Oma, gespielt von Kida Khoda Ramadan, vor 2 Wochen eine Auszeit angekündigt hat und vor einigen Tagen dann auch noch ein Interview gegeben hat in der Bild-Zeitung und erklärt hat, dass er eben sehr cholerisch ist, einen Schreihals, dass er sich besinnen muss, dass er eine Therapie machen muss, dass er der Mensch geworden ist, den er gar nicht sein will, dass er zu schnell laut wird, wütend, als aggressiv rüberkommt. Hat sie dieses Statement überrascht? Wie haben Sie ihn erlebt?
Das hat mich nicht überrascht, weil ich das immer wieder gehört habe. Ich kann aber nur für meine Erfahrung sprechen. Kida ist einmal der Grund, warum es diesen Film gibt.
Genau, wirklich. Er hat den Film auch mitproduziert.
Genau, er hat von Anfang an gesagt, so, du willst diesen Film machen, ich versuche dir dabei zu helfen. Und er hat die ganzen Menschen, seine Kontakte wirklich für diesen Film genutzt und das halt in die Wege geleitet. Es gab natürlich inhaltliche Auseinandersetzungen, aber das gehört dazu. Was an anderen Sets war, habe ich sehr oft gehört. Und da, glaube ich, muss Kida selber für sich beantworten, hat er auch gemacht. Und wenn er das sagt, und ich hoffe, dass es dann halt besser wird, weil bei uns, natürlich gibt es immer so das ein oder andere Problem. Ich glaube, wir haben das gut hinbekommen. Ich habe es gecheckt. Schon am zweiten Tag. Wenn du Kida sagst, 10 Minuten, dann muss es auch wirklich 10 Minuten sein. Wenn du sagst 10 Minuten und brauchst 20 Minuten, das sagt er ja selber, dann fängt er an so zu vibrieren. Und wenn du das checkst, dann musst du halt damit umgehen. Und ich glaube, das war so das Glück auf meiner Seite, so dass ich das sofort gecheckt habe, weil ich vorhin davor halt nur als Schauspieler mit ihm gearbeitet habe und nicht kannte so, wie er so drauf ist.
Und das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit, der Film Es brennt, der läuft jetzt beim Filmfest München, hat am Dienstag Premiere. Der Regisseur Errol Afshin, vielen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Er ist eine lebende Legende, Harrison Ford. Harrison Ford hat in den vergangenen Dekaden Filmgeschichte geschrieben. Han Solo in Star Wars, Rick Deckard in Blade Runner und natürlich Dr. Indiana Jones in der gleichnamigen Abenteuerreihe von Steven Spielberg. Ab Donnerstag nimmt Ford ein letztes Mal Hut und Peitsche zur Hand und ist zum 5. Mal in Indiana Jones und das Rad des Schicksals als berühmtester Archäologe der Filmgeschichte zu sehen, unter der Regie von James Mangold. Filmkritikerin Anna Wollner hat Harrison Ford in Berlin getroffen.
Sein Ruf eilt ihm voraus. Nicht nur der Ruf des Abenteurers, des großen Blockbuster-Kinoschauspielers, sondern vor allem der Ruf des Old Grumpy Man. Harrison Ford wirkte in den letzten Jahren in Gesprächen vor allem verbittert, einsilbig, wortkarg, gelangweilt. Gelangweilt immer und immer wieder über die Rollen seines Lebens sprechen zu müssen. Han Solo, Rick Deckard und eben Indiana Jones. Umso verblüffender, dass Ford, der in wenigen Wochen 81 Jahre alt wird, diesmal gesprächig ist und sein Image als Griesgram sogar auf die Schippe nimmt.
Wollen Sie damit sagen, dass ich bei unserem letzten Treffen nicht glücklich wirkte? Vielleicht bin ich altersmilde geworden. Shit happens. Ich habe meinen Schneid verloren.
Vielleicht liegt seine Gesprächigkeit auch daran, dass Ford auf einer Art Abschiedstournee ist. Ausschließlich eine Abschiedstournee von Indiana Jones, versteht sich. Film Nummer 5, Indiana Jones und das Rad des Schicksals, ist sein letzter Auftritt in der Rolle. Sein letztes großes Abenteuer, das er mit seiner Filmpatentochter Helena erlebt. Gespielt von Fleabag-Ikone Phoebe Waller-Bridge. In Cannes bei der Weltpremiere wurde der Film von den Kritikern vernichtet. Ein Urteil, das er nicht verdient hat, ist es doch ein sehr versöhnlicher Abschied.
Ich bin jetzt im Ruhestand.
Wenn das so ist, was trinken wir?
Einen für meine Patentochter.
Mein Vater sagte mir, du hast etwas gefunden. In einem Zug während des Krieges. Ein Rad, das den Verlauf der Geschichte ändern könnte.
Warum jagst du dem Ding nach, das deinen Vater um den Verstand brachte?
Ein Abschied, auf den er sich vor allem 15 Jahre lang vorbereiten konnte. So viel Zeit ist seit Film Nummer 4, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, vergangen. Schon damals hat man Ford abgeschrieben, hat das Franchise beerdigt. Vor allem aus Qualitätsgründen. Diesmal geht Ford lockerer an die Sache heran, hat das Ende selbst bestimmt.
Es gibt für alles eine Zeit und die Zeit von Indiana Jones ist abgelaufen. Ich verspüre keine Melancholie, eher Dankbarkeit. Ich gehe ohne Bedauern, ohne Zweifel, ohne Zorn oder Wut, ohne unerfüllte Träume. Es war mir eine Ehre, Indiana Jones so lange begleiten zu können, zu sehen, wie sehr das Publikum ihn liebt. Aber ich will weder nostalgisch noch melancholisch werden. Ich bin einfach verdammt stolz. Es war mir ein Fest.
Der Film unter der Regie von James Mangold, nicht Steven Spielberg, spielt mit Fords Alter. In der ersten halben Stunde ist Ford in jungen Jahren zu sehen, digital verjüngt, ein Ausflug ins Jahr 1945, in einem Zug voller Nazis und von Hitlers Schergen gestohlener archäologischer Schätze. Danach springt der Film ins Jahr 1969. Die Action und die Stuntszenen in beiden Jahren wirken fast schon retro, sind eine Hommage an die alten Indiana Jones Filme und von Ford noch immer selbst gemacht.
Das Schwierigste war, meinen Regisseur zu überzeugen, dass ich sie selbst machen darf und dass sie absichtlich schlecht aussehen. Ich wollte, dass die Zuschauer sehen, dass Indiana Jones in die Jahre gekommen und über 80 ist. Ich wollte, wollte, dass es eben so aussieht, wenn ein alter Knabe wie ich mit 80 noch auf einem Pferd sitzt und reitet. Ich wollte nicht, dass man die drei Stuntleute hinter mir sieht, die nur darauf gewartet haben, dass ich vom Pferd falle. Aber ich bin nicht vom Pferd gefallen.
I didn't fall off the horse.
Ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen. Ich wurde mit Voodoo gefoltert. 9-mal angeschossen. Auch einmal von deinem Vater. Ah, Entschuldigung! Doch danach habe ich gesucht. Mein ganzes Leben.
Die Rolle des Indiana Jones wird für immer mit Harrison Ford verbunden sein, auch jetzt, nach dem versöhnlichen Ende mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Genauso wie die Rolle des Han Solo in Star Wars, das andere große Franchise, das ihn sein Leben lang begleitet hat. Und, davon ist er fest überzeugt, auch über seinen Tod hinaus.
Star Wars und Indiana Jones werden sicher bleiben. Sie sind bisher von Generation zu Generation weitergegeben worden, innerhalb einer Familie. Ich bin also immer weitergereicht worden, obwohl ich älter geworden bin. Ich hoffe einfach, dass genau das die Leute immer wieder ins Kino ziehen wird. Denn Filme in der Größe gehören einfach ins Kino. Wenn die Lichter ausgehen, die Eröffnungsmusik ertönt und sich der Vorhang öffnet. Das ist ein Moment, der Fremde verbindet. Und genau das brauchen wir, denn unsere Gesellschaft entzweit sich immer mehr. Ich hoffe, dass unser Film verbindet.
Ein Plädoyer nicht nur für Indiana Jones, sondern vor allem auch fürs Kino von einem der größten Leinwandhelden der Kinogeschichte. Einer lebenden, altersmilden Legende.
Anna Wollner über den letzten Auftritt von Harrison Ford als berühmtester Archäologe der Filmgeschichte. Der Film Indiana Jones und das Rad des Schicksals kommt am Donnerstag in die Kinos. Ich bin Susanne Burg und das war Vollbild. Sie finden uns überall, wo es Podcasts gibt, sowie samstags von 14:30 Uhr bis 16 Uhr im Programm vom Deutschlandfunk Kultur.